SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Das ist die Sendung Doppelpunkt vom heutigen Dienstagabend. Guten Abend miteinander. Keine Arbeit, kein Kind, das auf die Welt kommt, die Leute, die wegziehen. In den ländlichen Gebieten der Schweiz gibt die demografische Entwicklung immer wieder zu denken. Die Alten sterben aus, die Jungen zügeln weg, vom kleinen Dorf in die grosse Stadt, und zurück bleiben Schlafdörfer, zurück bleibt die Hoffnungslosigkeit. Aber die gute Meldung, es gibt auch eine Gegenbewegung. Menschen, die wegen der Arbeit, wegen der Liebe oder wegen der guten Luft in die Berge gehen wohnen. Wie sie ticken, was sie im Berggebiet suchen, wie sie dort zu Hoffnungsträger werden, das zeigt jetzt die Sendung Doppelpunkt. Eine Spurensuche im Kanton Graubünden. Das ist eine Sendung von der Sarah Hauschild.
Ja, ich bin oft durch Begün und Filisur gefahren und habe gedacht, das ist so schön da. Und wenn ich jemals würde etwas machen in der Velobranche, dann da wäre es wirklich super. Da fehlt es und ich glaube, da passt es hin.
Eine Jungunternehmerin erfüllt sich ihren Traum dort, wo andere gehen, weil sie keine Arbeit finden.
Wo alle Zweitwohnungsbesitzer und Tourgäste gekommen sind, haben gesagt, wir suchen den Gemeindepräsidenten. Zwei Tage habe ich umgetan mit dem Brief und gewusst, ich habe eins gewusst, wenn ich da einsteige, dann packt es mich.
Ein Bergdorf findet keinen Gemeindepräsident. Jetzt macht es einen Feriengast aus dem Unterland.
Und wir sind halt wie eine Lawine gsi, die dann so übergeschwappt ist über die ganze Dorfstruktur. Und das ist dann wirklich eine Gefahr gsi, dass das aus dem Gefühl könnte fallen.
Aus- und umsteigen. 8 Familien stellen das ganze Dorf auf den Kopf. Geschichten von Menschen, die es zum Leben und Arbeiten aufs Land gezogen hat. Für sie hat die Wissenschaft den Begriff «New Highlander» kreiert. Frei übersetzt «die neuen Bergler». Erst gerade hat die 24-jährige Geografiestudentin Rahel Meili eine Masterarbeit geschrieben über diese Leute. Ihr Fazit?
Also diese Leute, die bringen sicher neue Ideen mit in das Gebiet. Sie bringen auch Kapital mit, eine gute Ausbildung und dann auch, weil sie halt wirklich vom städtischen Gebiet kommen, auch Netzwerke, die in der ganzen Schweiz verteilt sind und sie dann auch beruflich für ihre Unternehmen nutzen können. Denn weil sie eben unternehmerisch tätig sind, schaffen sie auch Arbeitsplätze und bringen halt so auch wieder mehr Schwung in die Regionen, in die Dörfer hinein.
Aber was heisst das konkret? Wer sind die Menschen und wie viel frischen Wind bringen sie wirklich in eine Region? Um das herauszufinden, geht es zuerst nach Bergün. Mit seinen uralten Steinhäusern, den engen Gassen, ist das Dorf in den 90er Jahren die Kulisse der Fernsehserie «Die Direktorin» gewesen. Vom Rummel von damals ist aber nichts mehr spürbar heute. Es ist still geworden. Nur noch der Dorfbrunnen plätschert. Auf dem Dorfplatz wartet Astrid Herzog. Dunkelblonde Haare, blaugraue Augen, sportlich natürlich. Eine typische New Highlanderin, eine Zuzügerin, eine Umsteigerin. Im altehrwürdigen Holzstübli vom Weissen Kreuz erzählt sie ihre Geschichte.
Ja, das war Zufall. Es hat sich ganz viel gefügt. Ich habe einem Kollegen mitten im Winter hier ein Begün gezeigt und habe gesagt, ja, kennst du das nicht? Und im Winter haben wir Zeit gehabt, wir sind nicht biken. Und dann bin ich mit ihm auf das Begün und dann ist da das Ladenlokal leer gestanden und dann ist dran gestanden, ja, das Säck zu verkaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man das ja auch mieten. Und dann wäre genau das Lokal, was da fehlt. Und vielleicht gibt das eine Velowerkstatt oder einen Bikeshop.
Aus dem Westen von Deutschland ist sie vor 6 Jahren in die Schweiz gekommen. In Zürich Ingenieurin gewesen, aber kein Stadtmensch. Ständig mit dem Velo in den Bündner Bergen unterwegs. Auf ihren Fahrten hat sie sich verliebt ins 500-Seelen-Dörfli Bergün. Da hat sie bleiben. Da hat sie sich den Traum vom eigenen Geschäft erfüllen. Ein Traum, den sie sich in einer Stadt finanziell nicht leisten
konnte. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Versionen am Businessplan habe ich geschrieben. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil das ist ja auch eine Existenzfrage. Und dann habe ich, ja, durchgerechnet, geht das überhaupt? Und dann was können wir eigentlich machen, was können wir nicht machen, was könnte rentieren. Und dann kann man ganz viel fragen, wie viel Potenzial hat es, wie viel nicht, wovon könnte man leben. All die Fragen haben wir halt durchdacht und ja, das sind eigentlich Nächte ins Land gegangen und viele Gedanken durchdacht worden.
Was sie in einer Stadt wie Zürich wegen der hohen Mieten und der Konkurrenz nie gewagt hätte, ist auf dem Land möglich geworden. Die Miete für ein Lokal nicht allzu hoch, keine Konkurrenz in der Nähe, der Bikesport ein riesen Trend. Das Potenzial an Kunden durchaus rum. Also hat Astrid Herzog ein Velowerkstättli eingerichtet. Dort fliegt und verkauft sie Velos, parallel dazu organisiert sie Bike-Touren. Die 33-jährige Unternehmerin bietet auch Neues an. Ausflüge mit Elektrobikes zum Beispiel oder Bike-Touren für Kinder. Nischen und Marktlücken suchen, das ist ihre Devise. Im Sommer kann sie inzwischen einen Teilzeitjob anbieten in ihrem Werkstättli. Und wenn es weiter aufwärts geht mit dem Geschäft, will sie auch eine Lehrstelle für einen Velomechaniker oder eine Velomechanikerin schaffen. Eine Lehrstelle, ein Teilzeitjob, immerhin. Im Dorf, wo gerade auch junge Leute kaum Arbeit finden, nimmt man jede neue Stelle mit Handkuss. Und die junge Unternehmerin weiss, gemessen wird sie nicht nur an den Arbeitsstellen, die sie bietet, gemessen wird sie auch an den Feriengästen, die sie anlockt.
Das war im letzten Jahr marginal, das war unter 100. Aber ich sehe zum Beispiel das Jahr, dass es schon in der Region zwischen 150 und 200 Übernachtungen gibt. Nicht, weil ich vielleicht die Leute leite, aber weil ich geschafft habe, dass Tourenveranstalter in die Region kommen und ihre Leute da übernachten und dass die Region als Bike-Region bekannt wird.
Dann streicht sie eine blonde Haarsträhne hinter das Ohr, erzählt, dass sie Geduld lerne, dass der Erfolg nicht von einem Tag auf den anderen käme, auch dass sie auf sich selber gestellt sei. Sie spricht das Finanzloch in der Gemeindekasse an. Bergün ist eine der ärmsten Gemeinden vom Kanton Graubünden. Geld für Tourismusprojekte ist da kaum rum. Finanziell müssen sie schon selber schauen. Trotzdem, die junge Frau fühlt sich durchaus bereit, unterstützt.
Das hat wunderbar geklappt. Also ich habe meinen Vermieter von meinem Ladenlokal, ist ein bisschen wie so ein Einstieg in die Dorfgemeinschaft. Das ist jemand, der da aufgewachsen ist, der da geboren ist, der auch meine Idee mitgetragen hat, weil er hat mir sein Lokal vermietet. Und es hat gut geklappt. Ich habe dann Anfragen gekriegt im sportlichen Bereich, um das eine oder andere zu realisieren, auch fürs Dorf. Und ich versuche auch, meinen Beitrag am Dorfleben zu leisten. Und ich glaube, es ist ein gutes Gehen und Nehmen. Ich mache eine Runde einmal die Woche für Einheimische. Wir können einfach 2 Stunden am Abend Velo fahren. Und das ist angenommen worden. Und das geniessen die Leute sehr. Und freuen sich auch, dass jemand ja, mit ihnen umeinander fahrt. Und ich erfahre auch viel aus dem Dorfleben, was ich sonst nicht so würde erfahren, weil ich habe zum Beispiel keine Familie. Ich merke aber, was ist zum Beispiel das Bedürfnis von Familien. Und es ist so ein bisschen das Dankeschön dafür. Sie liefern mir ja auch Aufträge und sie bringen mir ihre Velos. Und das Dankeschön, dass sie das mittragen und auch anderen Leuten erzählen, wenn sie das Tal verlassen. Wir haben jetzt dort den Veloladen. Ist das einfach mein Beitrag.
Integration, gegenseitiges Kennenlernen auf dem Velo. Als Dankeschön macht die Deutsche im Sommer gratis Velotouren mit den Einheimischen. Manchmal sagen sie zu dritten, manchmal kommen aber auch bis zu 10 Leute. Das Zusammenleben funktioniere. Vielleicht, sagt sie verschmitzt, hat es auch mit ihrem Pass zu tun.
Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Schweizer Pass. Und das bedeutet einfach rein politisch, wissen die Leute, ich kann da nicht das Tal umkrempeln. Und das, ich glaube, das beruhigt den einen oder anderen. Und das bedeutet auch, dass ich politisch nicht direkt verantwortlich bin für die eine oder andere Entscheidung.
An der Gemeindeversammlung kann Astrid Herzog nicht entscheiden, nicht mit, nicht dreireden. Und natürlich, sagt sie, während sie ihrem Milchkaffee rührt, es gäbe auch kritische Stimmen.
Es gibt auch Leute, die sagen mir ganz klar ins Gesicht, sie glauben nicht, dass ich in 5 Jahren noch da bin. Das muss man sich einfach sagen und das ist okay. Und ich nehme das zur Kenntnis, aber es reizt auch ein bisschen meinen Ehrgeiz, um zu zeigen, dass es geht. Und ich glaube, es schlummert ganz viel Potenzial da und es ist auch schön, zum zeigen, wenn man von außen kommt, dass man andere Dinge sieht. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man respektiert, was die Leute da schon machen.
Neues Wagen im Dorf, aber bestehendes, nicht einfach über den Haufen werfen. Mit dieser Strategie will die sportliche junge Frau weitermachen. Wie lange aber? Wie lange will sie bleiben?
Es ist wirtschaftlich sicher schwierig und natürlich ist es ein Risiko, aber da ist noch etwas und ich möchte schon auch das ein oder andere versuchen zu realisieren und da weitermachen. Mhm. Ich möchte bleiben.
Eine junge Unternehmerin und ihr kleines Geschäft ganz hinten im Albulatal. Die Initiative kommt gut an, auch drinnen in der Amtsstube von Chur. Dort sitzt der Leiter vom Kantonalen Amt für Wirtschaft und Tourismus in seinem Büro. Was die junge Frau hier in Bergün mache, sagt der Eugen Arpagaus, sei vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber...
Schauen Sie, alles, was einen Absatzmarkt hat, wo ein Bedürfnis deckt für irgendwelche Gäste oder Kunden, schafft Wertschöpfung, das bringt etwas. Und zwar bringt es vielleicht nicht nur die Arbeitsstelle selber, sondern es bringt auch ein neues Denken rein, es bringt neue Gesichter in eine Gemeinde. Das belebt, das gibt Dynamik und das ist sicher gut.
Eine gute Sache also, eine, die man bis jetzt aber noch nicht auf dem Radar hat. Der Kanton hat noch nie ausgerechnet, wie viele Zuzüger in die einzelnen Regionen kommen und wie viele Arbeitsstellen sie dort schaffen. Zuwanderung hat es im Tourismuskanton immer schon gegeben. Aber er könne sich durchaus vorstellen, sagt Eugen Arpagaus, dass die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft zu einer neuen Chance werden für das Berggebiet.
Ich gehe davon aus, einfach jetzt mal in der Gedankenwelt, der dichte Stress nimmt zu. Wir reden von wir sind alle mal aufgewachsen, 6 Millionen Schweizer, es gibt 8 Millionen, man redet von 10 Millionen. Der dichte Stress, das Wort, das zeigt, dass in den Agglomerationen gewisse Leute mit dem Mühe haben. Man sieht, dass immer mehr in Zürich-Oberland gehen. Das kann auch sein, dass irgendwann mal gewisse sagen, hey, ich will noch weiter weg, wenn das Umfeld stimmt.
Immer weniger Platz, das Leben schnell, der Druck und der Stress gross. Menschen, die das nicht mehr wollen, müssen wir ins Berggebiet holen. Nicht nur, weil sie frischen Wind und neue Unternehmen bringen können, sondern auch, weil sie die vielen Leute, die alt sind, die pensioniert werden, müssen ersetzen in den nächsten Jahren.
Wir werden in Graubünden allein durch die demografische Entwicklung gefordert sein, Leute, ich sage jetzt einmal, aktiv nach Graubünden zu holen. Ich meine ein Beispiel, wenn in Davos bis in 2025 700 Leute in Pension gehen, die heute einen Arbeitsplatz haben, dann muss man die ersetzen. Jetzt wissen wir, mit grosser Wahrscheinlichkeit können wir nicht ersetzen mit den Leuten, die heute geboren werden oder geboren worden sind in Davos. Also müssen wir überlegen, wie können wir die Arbeitsplätze, die man heute hat, wie kann man die erhalten und wie füllt man das auf? Jetzt kann man sagen, okay, man schaut, dass man vom Unterland die rekrutieren oder aus unseren Regionen von Graubünden, sie da herzügen und so zentrumsmässig von dort arbeiten und woanders wohnen. Oder eben züchten Leute aus dem Unterland nach Davos oder in irgendeiner Talschaft vom Kanton.
Konkrete Ideen, Kampagnen oder Inserate, um Leute aktiv nach Graubünden zu holen, hat der Kanton noch nicht. Wir werden das aber jetzt angehen. Gefordert sind aber halt auch die Gemeinden. Da schon einen kleinen Schritt gemacht hat der Urs Gietzendanner. Er ist Regionalentwickler im Bündner Oberland. Seine Mission, die Wirtschaft in der Region ankurbeln. Das bedeutet für ihn unter anderem auch, dass man Familien anschaut.
Also wir haben einfach das Gefühl, wir hätten eigentlich noch Chancen, dass Wohnstandorte im Raum, vor allem sagen wir Ilanz oder Vella, Flims, Lax, die sind das, wo man doch relativ schnell könnte auch noch zu Chur arbeiten oder vielleicht noch weiter arbeiten. Und wir wissen einfach, dass man jetzt gerade im Raum Ilanz kaum mehr Landreserven hat, um irgendwelche gute, günstige Wohnungen zu erstellen. Und unser Ziel wäre eigentlich, mittelfristig die Wohnstandorte mal zu verbessern.
Günstige Wohnungen, bessere Betreuungsangebote, sprich Mittagstisch und Krippe. Dazu den Steuerfuss tief behalten. Nur wenn es solche Angebote gäbe, können wir neue Zuzüger, neue New Highlander ködern. Eine Chance könne da gerade auch die Zweisprachigkeit sein.
Ich glaube, man muss zuerst einmal eine gute Grundlage haben, wo man kann sagen, da bieten wir das, das und das an. Wo jemand nachher kann sagen, ja, mal, das wäre für uns noch interessant und es ist ein schöner Raum, es ist Natur. Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel auch Deutsch und Romanisch in die Schule zu gehen, wenn man nicht überall kann. Und ich denke, das wäre eine Chance.
Mit Familie aus dem Unterland die Abwanderung stoppen in den Bündner Bergen, das wird nicht klappen, sagt der Geschäftsführer von einem Think Tank, der sich mit der Wirtschaft im Berggebiet beschäftigt. Auch mit ihm reden wir ein bisschen später in diesem Doppelpunkt.
Musik.
Weiter geht's an Fuß vom Oberalppass nach Sedrun. Seit den 90er Jahren hat die NEAD-Baustelle dort für Leben gesorgt. Jetzt aber sind die Schuttberge abgebaut, die Mineure abgezogen. Auch hier, es ist still geworden. Die Hoffnungen liegen jetzt auf der anderen Seite des Berges, beim ägyptischen Investor Sami Saviris. Er plant ein riesiges Skigebiet in der Region. Der Karrenzeuchen für die gemeinsame Zukunft mit den Nachbarn in Andermatt hat in den letzten Monaten aber niemand willen. Der Gemeindepräsident hat den Battle angeworfen, weil er kein gutes Resultat gemacht hat bei den letzten Wahlen. Ein neuer Gemeindepräsident hat sich partout nicht finden lassen. So gross ist die Not geworden, dass man auch die Ferienwohnungsbesitzer angeschrieben hat. Einer von ihnen ist der Beat Röschlin, der ehemalige Chef des Inserate-Vermittler Publicitas. Anfang März wird der Unterländer gewählt, mit einem Glanzresultat.
Schaut sicher noch kürzlich, am Samstag vor der Wahl, hatte ich noch ein Netzinterview gehabt. Und dann sagt man eigentlich, ja, es ist eigentlich schon interessant. Sie sind ja eigentlich ein fremder Fötzel. Ich kann das, ein fremder Fötzel sein. Ich bin mit 10 ins Appenzellerland gekommen, geboren in Paris. Da sind auch nicht viele ins Appenzellerland gezogen. Dann haben sie Überlebensstrategien entwickelt als 10-Jährige. Es war Appenzellerdeutsch, das gehört man ein bisschen. Und das andere Schwingen. Ich habe es nie zu einem irgendeinen Kranz gebracht, aber ich war ein sogenannter Gäbiger. Weil ich war sperriger, aber dann sind da die Gleichaltrigen gekommen, die haben dann mich wie einen Kranen aufgelupft. Anyway. Aber so habe ich mich auch dort auch akklimatisiert. Aber eigentlich der Ausspruch von dem fremden Fötzel und die Tatsache, dass du einfach von außen auf das fremde Element eigentlich angeschaut wirst, hat mich noch, also 24 Stunden vor der Wahl, noch echt verunsichert. Wo mich dann 24 Stunden später da unten das Resultat, bin ich baff gewesen. Ich bin im Moment verloren gewesen, ich sag's Ihnen. Ich bin verloren gewesen. Und es ist eine Unwärme durch mich durchgegangen. Etwas ganz Seltsames. Und dann habe ich genau gewusst, okay, das verpflichtet jetzt.
Das erzählt der Beat Röschlin kurz nach seiner Wahl auf dem Weg in sein neues Büro. Im Gang vom Gemeindehaus sind die Arbeiter am Hämmern. Einer gratuliert im Vorbeiweg.
Hallo, geht's gut? Ja, ja, tipptopp. Alles im Griff.
Gratuliere noch, ihr habt Sonntag nicht da gewesen. Die schöne Wahl.
Ja, das war super gewesen. Das ist der grösste Motivationsschub, den ich bekommen kann.
Schön.
Dann sitzen wir im Büro von Beat Röschlin. Noch hat es erst einen Computer. Zu persönlichen Gegenständen hat es noch nicht gelangt. Dafür hat der 60-Jährige schon seine ersten Erfahrungen mit der Sprache gemacht. Romanisch ist die Amtssprache ein Riesenbrocken. Das hat Beat Röschlin gemerkt, als er sich mit Hilfe eines Diktionärs auf die ersten Sitzungen vorbereitet hat.
Ich habe dann gemerkt, dass mein Romanisch schon noch wahnsinnig knapp ist. Ich bin da die Heimgehockt mit meinem dicken Buch und sie finden ja nicht alles auf dem Plädari. Und bin da massiv am Übersetzen gewesen. Habe dann aber etwa um 11:30 aufgegeben, das muss ich jetzt schon zugeben.
Also das ist etwas, wo wahrscheinlich etwas von eine von der grössten Hürden ist jetzt am Anfang, die Sprache.
Ja, muss aber sagen, die Kollegen sind enorm rücksichtsvoll. Gestern Morgen um 9 Uhr bin ich zumindest in einem Stammtisch hineingehockt. Und da haben wir geredet und dann, ich weiss, dass etwa Stammtisch-Romanisch etwa Schwierigste ist, oder? Und ich habe dann die Herren gefragt, es waren etwa 10 Herren gewesen, in der Krone vorne, habe ich gefragt, ja, was meint ihr, wie lange geht es, bis ich eures Stammtisch-Romanisch verstanden? Das lernst du nie. Und das akzeptiere ich auch, das ist klar. Nein, meine Zielsetzung ist, ich muss einfach verstehen, was das geht. Die Leute oben sprechen perfekt Deutsch, oder? Da habe ich eher noch als Kauderwald zum Teil. Und meine Zielsetzung ist wirklich, wenn mich jemand da spricht auf der Straße, dass ich weiss, was mir die Person will sagen und welches Thema ist. Ich werde dann auf Deutsch antworten.
Ein Hauslehrer soll ihn so weit bringen. Und ein Intensiv-Romanisch-Kurs im Sommer. Aber warum? Warum tut sich der Manager das an? Warum Züchter vom steuergünstigen Zug nach Sedrun, dort, wo er dem Fiskus viel mehr Geld abliefern muss? Warum übernimmt er, obwohl früh pensioniert und finanziell gut abgesichert, einen vergleichsweise schlecht zahlten 50%-Job?
Wissen Sie, wenn Sie hier oben laufen, dann haben Sie Erlebnisse, wo sie mit allen Währungen auf dieser Welt und mit allen Mengen Geld, die können sie nicht zahlen. Die Natur, das Authentische, das Wilde, Schöne, es fängt da bei der Luft, es fängt da beim Licht. Das Erlebnis, also ich meine, wissen Sie, wenn Sie mir vor 10 Jahren gesagt haben, ja, du gehst dann einmal mit deiner Frau Heidelbeere pflücken, hätte ich gesagt, ja, du kannst mir noch viel erzählen, oder? Aber ich bin wirklich irgendwie aus der Welt heimgeflogen und dann bin ich kaum nach dem Jetlag nach Zeichnen gesagt, meine Frau gefunden, komm, wir gehen jetzt da hoch. Und 3 Stunden später bin ich da irgendwie Heidelbeere-Studen gehockt und habe geschaut, dass der Hund nicht abhaut. Und ich glaube, das sind einfach Sachen wert, Erlebnis, Zufriedenheit, der Ruhe.
Nähe zu der Natur, die Ruhe, die Lebensqualität haben sie Beat Röschlin angetan. Aber nicht nur das. Es ist auch das Managerblut, das durch seine Adern fließt. Ihn reizen Probleme, ihn reizen anstehende Veränderungen im Tal.
Als wir hierher gekommen sind, hat es in Rüras noch eine Käserei gegeben, die offen hatte. Hat einen Denner gegeben, die Läden gegeben und so weiter. Und heute ist das alles zu. Oder? Und den Veränderungsprozess haben wir miterlebt. Und mit dem Gespräch dann mit den Leuten haben wir auch gespürt, die haben vollkommen begriffen, es muss etwas laufen. Und dann ist plötzlich auch die Alp-Transit-Geschichte, ja, wie wird jetzt das zurückgebaut? Und das haben sie dann auch visuell gesehen. Das ist einfach weg. Die Container sind die Leute, weniger Leute auf der Straße, die Läden sind weg und. Auf der anderen Seite das Gespräch, ja, jetzt müssen wir etwas machen. Und Gespräche, die zum Teil extrem drastisch waren, also die Leute, die gesagt haben, schauen Sie, wir sterben aus. Oder wir sind am Sterben da oben. Keine Möglichkeit, unsere Kinder nicht mehr und bald ich auch nicht mehr da oben arbeiten und. Und wir haben sie in nächster Nähe erlebt, in unseren Wohnungsnachbarn, eigentlich, wo er dann mit der Firma gegangen ist von der Alptransit und jetzt im Unterland sich bestens akklimatisiert hat. Aber wir haben dann dort miterlebt, was das heisst eigentlich für eine Familie, wenn du Abwanderung hast. Und das ist auch ein riesen Thema da. Und wenn sie auf der Straße mit den Leuten reden. Da hat mich das einfach angefangen, immer mehr faszinieren. Und ja, Misch, da kannst du dich nicht entziehen. Du kommst in Kontakt und unweigerlich.
Die Abwanderung stoppen, neues Leben in die Region bringen. Dazu brauche ich Visionen. Eine Tunnelverbindung von Sedrun nach Göschenen zum Beispiel. Bessere Verbindungen als Rezept, um Menschen aus dem Städtischen ins Berggebiet zu locken.
Ich kann mir nicht vorstellen, schauen Sie im Unterland, die sind wir konfrontiert mit verdichtetem Bauen. Und da oben haben wir Abwanderung mit einer derartigen Lebensqualität. Und wir haben relativ, wenn Sie hören, wenn Sie die Erschliessung hätten, in welcher kurzer Zeit auch wir von da oben in der Zentralschweiz sind, wo es sehr viel Arbeitsplatz hat und Möglichkeiten gibt, dann staunen Sie schon. Da gibt es natürlich zig hunderttausend Pendler, die einen längeren Weg haben. Nur wir sind einfach durch den Berg sind wir isoliert. Das ist eines wahrscheinlich der grössten Themen, wo ich mich damit beschäftigen werde.
Mehr als Zukunftsmusik ist so eine Tunnelverbindung aber nicht. Politisch ist sie kein Thema. Der Unterländer an der Spitze der Gemeinde Thuiec hat darum auch noch andere Ideen im Sack. Er setzt auf die 50-Plusser, auf Städter, die viel geschafft haben und gut verdient haben, auf Leute, die aber eben auch älter werden, mehr Pause, mehr Ruhe brauchen.
Aber dann gibt es eine wachsende Generation, 50-Plus, ich bin jetzt im 60-Plus-Bereich, aber nehmen wir die 50-Plusser. Ich bin an das Entschleunigen, glaube ich, dass das wir partiell kommen. Wir werden noch mehr Informationen müssen verarbeiten. Auf der anderen Seite werden wir eine Balance müssen suchen im eigenen Entschleunigen. Und der 50-Pluser wird das notwendig haben. Der wird ausruhen. Und dazu müssen wir auch ein Angebot kreieren, das natürlich noch nicht besteht.
Aus der Ferienwohnung ist der feste neue Wohnsitz von Beat Röschlin geworden. Weil seine jüngere Frau aber weiterhin als Lehrerin im Kanton Zug arbeitet, wird er pendeln. Pendeln zwischen Sedrun und dem Zugersee. Und so wie er soll es auch andere machen. Darum will Beat Röschlin die Gäste und Ferienwohnungsbesitzer einbinden ins Dorfleben und so dazu animieren, ganz nach Sedrun zu ziehen. Als Auswärtiger, als neuer Bergler, als New Highlander könne er all das relativ locker angehen.
Ich habe einen Vorteil, weil ich weder familiär noch wirtschaftlich irgendwelche persönliche Interessen muss vertreten. Das ist für einen Veränderungsprozess für mich eine grundsätzliche Voraussetzung. Das Zweite ist, ich glaube, wir denken anders, wir kommunizieren anders. Wir sind uns gewöhnt, zu kommunizieren. Wir haben den Verwaltungsrat müssen überzeugen. Zuallererst unser Management haben wir müssen überzeugen, dann den Verwaltungsrat. Und das sind heute geht es einfach nicht mehr, wenn sie so etwas in einer kleinen Gruppe entscheiden und denken, es kommt dann schon gut, wir arbeiten jetzt einmal zu und wir zeigen ihnen dann das Resultat, da geht nichts. Das ist absolut unmöglich. Das haben wir doch einfach gelernt.
Kommunizieren, informieren will der neue Gemeindepräsident. Weibeln im Unterland für die Vorzüge vom Berggebiet, sagt er. Und dann muss der Ex-Manager los. Aber in die Hauptstadt, für einen Akt mit Symbolgehalt.
Ja, heute Nachmittag muss ich unbedingt schnell auf Chur runterfahren, das Strassenverkehrsamt, und meine Zugernummer blitzschnell loswerden. Seit gestern bin ich da von Rüras da vorne gefahren, gewunken und so weiter. Und dann zeigt jemand aber mit ganz ernsthaftem Finger auf meine Autonummer. Und heute Morgen hat mir jemand zum Fenster rausgerufen zum Haus und hat gesagt, du, wie lange hast du die komische Nummer am Auto? Da habe ich gedacht, jetzt ist genug. Jetzt reicht es. Und habe alles eingeleitet. Und heute Nachmittag werde ich hoffentlich eine Bündnernummer bekommen.
Sagt es und macht sich dann auf den Weg. Reiht sich ein zwischen den paar wenigen Autos, die durchs Dorf fahren an diesem Frühlingstag. Selber gehe ich nochmal zurück ins Gemeindebüro, vorbei beim Bauchef Andreas Pfister. Er wird eng zusammenarbeiten mit dem neuen Gemeindepräsidenten. Von ihm will ich darum wissen, was er vom Unterländer erwartet und wie er sich der Neue angestellt hat in der ersten Sitzung.
Ja, er hat sich ganz gut angestellt. Er ist sowieso ein Kommunikativer, hat sicher seine Stärken auf der kommunikativen Seite. Sonst können wir noch nicht so sehr viel sagen, aber die Sitzung war sehr angenehm, offenes Gespräch.
Jetzt ist er gewählt worden mit sehr einem guten Resultat, natürlich auch, weil wir einfach keinen anderen gefunden haben. Aber trotzdem, Sie können ein bisschen aus Sicht der Einheimischen reden. Wie kommt das jetzt an, dass letztendlich einer vom Unterland kommt, ein Zweitwohnungsbesitzer und da Gemeindepräsident wird?
Ja, die ganze Geschichte hat ja einen langen Vorgang. Das ist sicher einmal ausschlaggebend. Und wer es denn schlussendlich dann macht, ist von mir aus gesehen gar nicht so matchentscheidend. Dass es jetzt jemand vom Unterland, ein Feriengast, wenn man so sagen will, das ist jetzt einfach das Resultat von dem, wo man, ja, weil man halt niemand anders gefunden hat. Und man sagt ja auf Deutsch, in der Not frisst der Teufel fliegen. Und da war es nicht eine Not gewesen, aber man hat dann schlussendlich den müssen und dürfen nehmen, der sich dann zur Verfügung gestellt hat.
Er hat gesagt, seine grösste Schwierigkeit jetzt im Moment ist natürlich, dass er nicht romanisch kann und dass er auch es schwierig hat, wenn er jetzt zum Beispiel Sachen liest, muss er das lernen.
Die ganze Sprachthematik beurteile ich selber ganz anders. Ich finde es überhaupt kein Problem, dass jemand kein Romanisch kann für das Amt. Es verstehen sämtliche Leute, alle Leute, die hier in dieser Gemeinde wohnen und leben, verstehen Deutsch. Gemeindepräsident, der muss andere Eigenschaften haben, er muss gut führen können, er muss Visionen entwickeln können für die Gemeinde. Das von der Sprache, da wird man sich schon finden. Wenn jemand willens ist, zumindest passiv die Sprache zu verstehen, dann schafft er das. Aber er wird nie müssen fließend romanisch reden, weder an einer Vorstandssitzung noch an einer Gemeindeversammlung. Kommunizieren auf Deutsch können alle. Und an den Versammlungen ist es aber nach wie vor so, Romanisch ist die Amtssprache und jeder kann reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Wenn jemand in einer Gemeindeversammlung ein romanisches Votum haltet und der Herr Röschlin versteht das nicht, dann hat er Mitstreiter, die ihm das übersetzen oder die Gemeindekanzlist. Also das ist keine Frage, ob man denn da das Amt so kann gut machen oder nicht.
Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Wieder draußen auf der Strasse will die Frau da nichts sagen. Oder mal, sie sage schon etwas, aber nur in ihrer Muttersprache, auf Romanisch. Und ja, es sei schon ein bisschen komisch, dass da jetzt einer vom Unterland Gemeindepräsident sei. Vielleicht sei es aber auch eine Chance.
Ich bin nicht kurios, wie wenig sie in der Basis, aber es ist eine Chance für uns, gehen wir in den ersten. Also, ich habe noch gegessen, die Cinciara-Brenner, die Cinciara-Mansch.
Romanisch lernen müsste der neue schon, findet die Frau also. Nicht unbedingt, sagt im Gespräch ein anderer Passant. Der neue Mann werde seinen Job auch ohne Romanisch schon recht machen.
Ja, der ist kompetent und macht einen guten Eindruck. Und ich glaube, dass der wird auch akzeptiert hier bei uns.
Wieso sind Sie sicher, dass das so ist?
Weil ich habe ein paar Mal zugelassen, wie er geredet hat. Und als Person habe ich auch geschaut.
Was muss man denn machen, damit es für die Heimischen stimmt? Wie muss man sein?
Höflich muss man vor allem sein. Und das war nicht immer der Fall gewesen. Und ja, mit Leuten reden, das ist wichtig.
Wie wichtig ist es, dass er Romanisch lernt?
Nicht unbedingt wichtig. Es wäre gut, vielleicht, wenn er ein paar Wörter könnte reden, aber das braucht es nicht. Und jeder hier bei uns im Tal kann Deutsch. Das ist kein Problem. Nein, nein. Wir haben hier in der Nähe, in Valmedel zum Beispiel, das ist bei diesen dies Hindern, ist schon x ein paar Jahre einer, auch vom Unterland, ein Zürcher, als Gemeindepräsident. Und der macht das tipptopp. Und die Leute haben ihn akzeptiert. Und ja, und das hier geht genau weiter mit ihm.
Ganz nach dem Motto, wenn es ein Zürcher geschafft hat im Nachbarsdorf, wird es auch ein Zuger schaffen, gehen sich die Einheimischen, die Tuatschins, offen für den Gemeindepräsident, den man nur dank einer Offensive im Unterland gefunden hat. Aktiv im Unterland fürs Leben in den Bergen weibeln. Das hat es vom Aussterben bedrohtes Engadinerdorf schon vor bald 30 Jahren gemacht. Innerhalb von wenigen Jahren sind damals 8 Familien zugezogen. Wie sie sich assimiliert und was aus ihnen geworden ist, das hören Sie am Schluss von dem Doppelpunkt. Zuerst jetzt ein Treffen mit dem Peter Platz. Aufgewachsen in Samonin ist der 42-jährige Peter Platz einer der vielen Bündner, die es wegen dem Job ins Unterland verschlagen hat. In Zürich ist er Unternehmensberater, in seiner Heimat parallel dazu Geschäftsführer von einem Think Tank, von einer Denkfabrik, die die wirtschaftliche Entwicklung im Berggebiet erforscht. Auch er hat beobachtet, dass Städter ihre Koffer packen und aufs Land ziehen. Im Gespräch relativiert der Mann im sportlichen Hemd und mit dem Jopen aber. Neue Bergler, New Highlander, werden die auch in Zukunft nicht in Scharen aufs Land ziehen. Es gibt auch zu viele Hürden, zu viele Stolpersteine.
Also grundsätzlich würde man vermuten, dass das Potenzial bestehen muss in der Schweiz, dass die Leute in den Bergen wohnen wollen, weil wir haben ja kurze Wege, wir haben einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Von dem her würde man meinen, dass das Potenzial da sein müsste. Was man aber ein bisschen sieht, ist jetzt zum Beispiel im Vergleich Unterwallis mit Graubünden. Im Unterwallis sieht man Statistik, dass die Leute ins Wallis ziehen. Das hat mit Genf, Nähe zu Genf zu tun. Und der ÖV, der extrem gut ausgebaut worden ist. Aber die Statistik, die ich dort gesehen habe, sehe ich in Graubünden nicht.
Sie haben es jetzt auch angetönt, ÖV, der gut ausgebaut ist. Also das wäre zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist, damit man überhaupt dann könnte die Leute ins Berggebiet holen, dass sie halt gleich schnell in der Städteagglomerationen sind.
Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, die neue Welt, in der wir sind. Die New Highlanders, das können ja nur Leute sein, die irgendwo im Grossraum Zürich sind. Zürich-Basel sage ich jetzt einmal. Und von dem her ist es relevant, dass wir den Verkehr dorthin ausbauen. Und der zweite Punkt, der aber mindestens so wichtig ist, ist, dass man muss sehen, es gibt gesellschaftliche Veränderungen. Und da rede ich von Familienstrukturen. Und das wird heute wahrscheinlich noch ein bisschen unterschätzt. Also wenn wir jetzt von arbeitenden Bevölkerung reden, dann nachher muss man wissen, dass früher hat es einfach der Mann hat geschafft und die Frau war daheim gewesen, also ist sie vielleicht auch in die Berge gezogen, wenn der Mann dort einen Job hatte. Jetzt, wo die Frau arbeiten will und der Mann arbeiten will und die Kinder noch betreut sein müssen, wenn beide in einem Ort, also der Wohnort wird so gewählt, dass beide einen Job haben. Und wenn Bergen einen Job für den Mann herbringen, dann wird die Frau einfach nicht mitkommen und damit kann die Familie nicht zuziehen. Also es wird heute eher komplexer und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass, also die Position der Berggebiete ist eigentlich schlechter heute als früher für die arbeitende Bevölkerung.
das Berggebiet schon mal gefordert, gute Strukturen zu schaffen. Also schauen, dass man dann auch Tagesschulen hat, zum Beispiel, die man heute in der Stadt hat, die man aber auf dem Land draussen noch nicht hat. Was braucht es noch?
Also vor allem der Bildungsteil ist, glaube ich, entscheidend. Und dort muss man auch noch wissen, es muss auch noch kompatibel sein. Weil wenn ich einen Job in Graubünden annehme und weiss, vielleicht mache ich den 2 Jahre oder 3 Jahre, aber nach 3 Jahren gehe ich vielleicht zurück auf Zürich, dann will ich sicher sein, dass, wenn mein Kind oben eingeschult wird, dass ich es dann wieder ausschulen kann und in Zürich wieder einschulen kann. Und wenn ich da die Sicherheit nicht habe, dass das einfach geht, dann wäre ich schon gerne nicht gekommen. Also das ist auch so ein Element. Aber im Wesentlichen ist es wahrscheinlich schon Verkehr, Bildung und logischerweise, je besser das die Leute verdienen, desto mehr ist auch noch steuerliches Umfeld relevant.
Wenn wir jetzt das alles so aufzählen, dann hat es die Randregionen in Graubünden, wenn man jetzt zum Beispiel an Zurselva oder an Engadin denkt, eher schwierig, weil da vieles von dem noch nicht durchgehend vorhanden ist oder noch gar nicht vorhanden.
Also jetzt reden wir immer von arbeitender Bevölkerung, also klassischerweise Familie, die auf Graubünden soll ziehen. Dort haben wir eigentlich in allen 3 Fragen haben wir eigentlich sehr kurze Spiesse, wo wir gerne, also wo sich auch nicht verbessert haben, sondern verschlechtert haben, genau genommen. Und von dem her ist mehr die Frage, ja, gibt es andere Segmente als jetzt die arbeitende Bevölkerung.
Reden wir noch über die, zum Beispiel zuerst über die jungen Unabhängigen. Da kommt in dieser Sendung eine junge Frau vor, die nach Bergün gezogen ist, dort ein kleines Business aufgetan hat. Wie viele Chancen hat man, so junge Leute nach Graubünden zu holen? Leute, die vielleicht sagen, ich kann probieren, eine Geschäftsidee umzusetzen, die ich in der Stadt vielleicht weniger umsetzen kann, weil die Konkurrenz schon gross ist oder weil es zu teuer ist, ein Lokal zu mieten. Da hat man doch allenfalls Möglichkeiten in den Bergen.
Das glaube ich. Ich kenne auch viele solche. Oft sind das junge, sportaffine Leute, die sich einfach gerne sich bewegen draussen und darum eigentlich, ob sie jetzt einen Job in der Stadt haben oder da oben, ist eigentlich für sie gleich, einfach, dass sie da den Vorteil haben, näher bei den Sportmöglichkeiten zu sein. Ich glaube aber nicht, dass das ein neuer Trend ist. Ich würde sogar behaupten, in den 70er Jahren hat es mehr solche gegeben. Also wenn man jetzt nur überlegt, in einem Dorf, wie viele Zuzogene das es gibt, wo Handwerker sind oder was auch immer, und wenn die gekommen sind und warum, dann sind das genau die gleichen Leute gewesen, die einfach in den 70er Jahren gekommen sind, wo man viele Jobs gehabt haben. Und von dem her, das ist für mich nicht ein neuer Trend, und das ist etwas, das einfach Teil ist von Welt und vielleicht einen Teil von Abwanderung kompensieren kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein extrem starker Trend wäre, der in letzter Zeit aufgekommen ist.
Jetzt haben wir von den Jungen geredet, wir haben von der Familie geredet und dann sind noch quasi die Babyboomer, alle die so zwischen 40 und 60. Das ist auch ein grosses Segment an Leuten. Was ist mit denen? Wie viele Chancen hat man, solche nach Graubünden zum Beispiel oder auch ins Berggebiet auszuholen?
Das ist am ehesten Detail, wo ich glaube, da gibt es neue Sachen, wo man als neuen Trend kann anschauen und auch gewisse Stärke hat. Die Frage ist aber genau, was machen die? Also wenn wir jetzt uns überlegen, primär sind das wahrscheinlich die schon Zweitwohnungen haben. Wir wissen, wir haben 50'000 Zweitwohnungen ungefähr in Graubünden. Und dort ist normalerweise hat man eine Zweitwohnung, wenn man 40 und mehr ist. Und da gibt es sicher aus der Geschichte raus jetzt so ein bisschen einen Trend, wo sehr viele von diesen Leuten jetzt vielleicht gegen die 60 oder sogar mehr gehen. Und was mir auch schon ein paar Mal überlegt haben, ist ja, wie wäre es, wenn dann die nach 60 alle auf Graubünden ziehen würden und ihre Schriften da aufnehmen würden. Wir sehen aber, dass in der Statistik nicht so, dass jetzt die alle ihre Schriften aufnehmen, sondern da gibt es solche, die zuziehen, aber auch solche, die wieder gehen. Also ein Element, das man so sieht, ist, mit 60 kommt man vielleicht rauf. Mit 80, wenn man dann pflegebedürftig wird, wieder geht man dann eher wieder zurück in die Stadt, weil halt, dann ist das familiäre Umfeld wieder wichtig. Vielleicht Kinder, die einen besuchen können im Spital oder im Pflegeheim oder was auch. Und das sieht man auch im Tessin ein bisschen, den Effekt, weil das Tessin lebt auch ein bisschen von den Eltern. Was vielleicht auch möglich ist, dass wir vermehrt Leute haben, zwischen 50 und 60 vielleicht, sagen wir dann mal globale Bürger, die vielleicht 2 Wochen in Hongkong sind und 3 Wochen in Südamerika und dann haben sie halt einfach noch irgendwo einen Standort in der Schweiz, und ob jetzt der in Zürich ist oder in St. Moritz oder in Lenzerheide, ist ja nicht so relevant. Solche gibt es sicher, aber ob das jetzt viele sind, das ist dann ein bisschen eine andere Frage. Also da habe ich noch nicht irgendwo Angaben gesehen, dass man muss sagen, das wäre jetzt ein ganz starker Trend in dieser Beziehung.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, die sind wichtig einerseits eben, weil sie könnten da hochgekommen sind und mindestens für ein Stück Leben sorgen in diesen abgelegenen Regionen. Andererseits stellt sich auch die Frage, was könnten die machen oder was könnten die beitragen in den Talschaften. Also das sind Leute, die im Berufsleben gestanden sind, vielleicht zum Teil noch stehen, bald pensioniert sind. Also was könnten die denn machen hier in den Bergregionen?
Also es gibt so ein paar offensichtliche Beispiele. Also wir haben jetzt so die 2 Gemeindepräsidenten in der Dussur Sarsiala hier oben. die einfach zeigen, dass sie im Prinzip in einem Teilzeitpensum einfach eine Funktion wahrnehmen in einer Gemeinde, die sonst niemand mehr kann oder will machen. Und das sind immerhin Leute, die mal Manager gewesen sind, die gewisse Fähigkeiten mitbringen. Nachher gibt es viele, die einfach immer mehr Zeit in der Zweitwohnung verbringen. Und die sind vielleicht gar nicht so ersichtlich, aber die sind einfach viel rum und dann damit das Leben bereichern, dass überhaupt Leute auch in der Zwischensaison in diesen Dörfern sind. Vielleicht wären die auch bereit, da und dort mal einen Job anzunehmen. Also das ist zum Beispiel im Skiclub einer, der mithilft. Das kenne ich viele solche. Aber das ist in dem Sinn wirtschaftlich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig relevant, aber es ist einfach für das Dorfleben eine gewisse Bereicherung.
Also jetzt haben wir gehört, es gibt verschiedene Typen von Highlander, die ins Berggebiet ziehen können. Die Frage stellt sich aber dann immer ganz grundsätzlich, können die Leute die Abwanderung, die das grosse Thema ist in all diesen Talschaften, bremsen oder sogar stoppen?
Also die Abwanderung stoppen ist wahrscheinlich noch schwierig. Ich denke, bei denen, also es hat ein bisschen zeitliche Komponenten drin. Wenn wir jetzt eher von den 50- und 60-Jährigen haben, dann reden wir ja jetzt einfach von den nächsten 20 Jahren. Und das hat mit Überalterung zu tun, dass die Schweiz ja sehr viele Leute in diesen Alterskategorien haben. Das wird sich aber umkehren dann in 20 Jahren, weil ja dann die Alterskategorien wegsterben. Weil was wir wissen ist, zwischen Ende 90er Jahren und heute haben wir halb so viele Geburten in diesen Tälern. Und das wird auch nicht so sein, dass die Geburten jetzt wieder ansteigen, weil einfach viel weniger Familien rum sind. Und das wird dazu führen, dass wir viel weniger Einheimische haben, die mit dem Ort verbunden sind. Also die Abwanderung oder der Druck, der kommt erst neu jetzt mit dem Zusammenbruch der Geburten. Weil wir reden von 80er, 90er Jahren sind sehr hohe Geburtenzahlen in Graubünden, weil der Tourismus funktioniert hat. Und jetzt eigentlich der Geburten-Tsunami, der kommt erst.
Also ein düsteres Szenario, Peter Platz, zeichnet Sie da. Wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann sagen Sie eigentlich, obwohl es die New Highlander gibt, obwohl es auch eine gute Sache ist, die Lücke, die es gegeben hat in den letzten 15 Jahren in Graubünden, weil halt weniger Kinder auf die Welt gekommen sind, die werden Sie nicht können füllen. Ich werde jetzt noch auf den sogenannten Dichterstress kommen. Auch das Stichwort ist mehrmals gefallen in dieser Sendung. Es werden in Zukunft mehr Menschen geben, die in der gestressten Stadt und in den vollen Pendlerzügen nicht mehr sind und lieber tauschend und auf einem ruhigeren Land leben. Wie sehen denn Sie das?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also wenn man New York anschaut und sagt, New York ist eine der attraktivsten Städte weltweit, dann sehe ich das Problem des Dichterstress nicht ganz in Zürich. Was ich aber kann mir vorstellen ist, es wird so sein, das passiert eben heute schon. Dichter Stress und Entfliehen heisst eigentlich, ich bin vielleicht im Grossraum Zürich, kann mir eine Wohnung leisten. Vielleicht 4-Zimmer-Wohnung in einer grossen Überbauung. Und ich habe keinen Garten. Und in einer Bergregion kann ich mir vielleicht ein kleines Häuschen mit einem Garten und einem Wald nebendran leisten. Das heisst aber nicht, dass ich auf Graubünden ziehe, sondern das heisst, ich kaufe in Graubünden eine Zweitwohnung, die ein bisschen mehr Freiraum für mich hat. Und durch einen dichten Stress eigentlich nur am Wochenende entfliehen.
Der Peter Platz haben wir gehört, Geschäftsführer von einer Denkfabrik, die sich mit Wirtschaftsfragen im Berggebiet beschäftigt. Er glaubt also nicht an eine grosse Migrationswelle von der Stadt aufs Land. Zum Schluss von dem Doppelpunkt eine Geschichte von Menschen, die New Highlander waren, wo es diesen Begriff noch nicht einmal gegeben hat. Sie spielt in Guarda, im Schellenursli-Dorf im Unterengadin. Ende 80er, Anfang 90er Jahre, hängen dort schwere Schatten über dem Dorf. Leere Häuser, alte Menschen, kaum noch ein Kinderlachen, das durch die engen Dorfgassen hält. Die Schule steht vor der Schliessung. Um das zu verhindern, ein Hilferuf ins Unterland. Per Inserat werden neue Einwohner fürs Dorf gesucht. 8 Familien wagen damals den Neuanfang. Jahre später, im Frühling 2012, sitzt eine der Protagonistinnen von damals, Regula Verdi, vor ihrem Kachelofen in einer alten Holzstube. Dort erzählt sie, wie sie und ihre Familie damals zu Aus- und Umsteiger geworden sind.
Ja, wir sind im April, also April 88, sind wir da ufe für eine Woche und dann war das Dorf so ruhig und immer schön Wetter und die schöne Häuser überhaupt, das ganze Dorfgefüge hat uns gut gefallen. Mir auch die Sprache, ich habe gefunden, das ist super Herausforderung, wenn man noch Sprachen lernt, einfach so nebenbei.
Wegen der Natur, wegen dem einfachen Leben und weil der Sohn in der Höhe kein Asthma mehr hatte, bleibt die Familie. Die Kinder lernen Romanisch, die Eltern leben vom Kunsthandwerk. Guarda sucht aktiv nach weiteren Familien. 30 neue Einwohner kriegt das Dorf. Dank der vielen Kinder kann die Dorfschule weitergeführt werden. Zuzüger machen Betrieb auf. Sie bringen neues Leben ins verschlafene, von Abwanderung und Überalterung betroffene Dorf. Aber die Neuen sind nicht einfach still. Sie wollen auch mitreden, mitentscheiden. Und das sei nicht immer gut angekommen damals.
Und wir waren halt wie eine Lawine, die dann so übergeschwappt ist über die ganze Dorfstruktur. Und das war dann wirklich eine Gefahr, dass das aus dem Gefühl könnte fallen. Und es ist auch befürchtet worden, natürlich, dass nicht nur die Sprache, sondern auch Brüche und alles einfach zu unter Obsi gemacht wird.
An dem Nachmittag, damals im 12. treffe ich auch zwei echte Einheimische. Der Sepp Barbüda und der Roman Franziskus. Sie sitzen auf einem vergilbten Bänkli, gerade beim Dorfbrunnen. Nein, sagt er mit dem Perre auf dem Kopf und den Pfeifen im Maul. Ein Röstigraben hätte es nie gegeben. Unterschied zwischen ihnen und den Zuzüger, aber halt schon.
Das ist nicht der Röstigraben wie im Unterland.
Aber es gibt einen.
Ja, es gibt schon einen. Das muss man schon wegen der Sprache und alles. Sie sind schon hart. Die wollten halt befehlen, wenn sie alles umstellen. Was die Gemeinschicht und das ist ein Londonmarsch und das wollen sie erneuern. Das war einmal ein Bubenfisch. Und dann waren zu wenig Buben und dann mussten Mädchen dazu. Und wir waren halt gewöhnt mit Buben. Und
das ist ein Londonmarsch, ja.
Und kein Mädchen.
Dann zum Beispiel selbst haben wir auch eine Tradition, dass am ersten Tag, wo sie auf die Alp gehen die Buben mit den Kühen. Und dort, die Buben, die zugekommen sind, hatten schon Mühe gehabt. Das war fast ein Muss. Ja, sie haben mit Kühen nicht viel können anfangen, wahrscheinlich.
Der Alpabzug, der Chalanda Marz, Brüch nur für die Buben. Rauchen und Trinken an gewissen Festen auch für Kinder erlaubt. Mit solchen Brüchen können Haufen Zuzüger bis heute nicht viel anfangen. Aus Verdes, die damals mit drei kleinen Kindern nach Guarda gezogen sind, hatten etwa mal Mühe gehabt. Auch das hat Regula Verdi erzählt, wo wir uns 2012 über Integration unterhalten haben.
Ein Beispiel, wenn man jetzt gerade anfangs vom Jahr anfängt, das ist Abimann. Wenn da haben ja nur Buben dürfen gehen. Und dann ist dann ein Sanin offeriert worden, also ein kleines Schnäpschen. Und das hat uns einfach gerade aus den Socken gehauen. Wir haben gefunden, nein, also das geht nicht. Also dass Schulkinder da bewirtet werden mit, klar ist das ein Likör und nicht etwas höherprozentiges, aber trotzdem, da sind wir also einfach dagegen gewesen.
Trotz Schock, die Brüche sind grundsätzlich eine wunderbare Sache. Da haben sie beim Schnäpsli halt auch einmal ein Auge zugedrückt, erzählt die Regula Verde weiter. Andere Eltern haben ihre Kinder aber nicht mitziehen lassen damals. Und bis heute werden die Zuzüger konfrontiert mit Brüchen, die sie nur zum Teil verstehen oder akzeptieren. Heute wird aber besser informiert. Einzelne Gemeinden machen Broschüren und an Kurs werden die Zuzüger über ungeschriebene Gesetze oder über die Geschichten zu den Brüchen aufklärt. Die Regula Verde braucht diese Aufklärung nicht mehr. Nach bald 30 Jahren in Guarda kennt sie die geschriebenen und die ungeschriebenen Gesetze. Ihre drei Kinder sind inzwischen erwachsen. Wegen der Ausbildung und zum Arbeiten sind sie weggezogen. Das Dorf ist heute wieder ruhig. So ruhig wie vor der kleinen Migrationswelle. New Highlander von Guarda haben die Schule und das Dorfleben ein paar Jahre lang belebt. Jetzt hat es aber wieder zu wenig Kinder. Die Schule ist geschlossen. Und ob die jungen Erwachsenen zurückkommen, das ist fraglich. Das zeigt der Blick auf die Lebensläufe der Kinder, beispielsweise von der Regula Verde.
Ja, also die Mittler, die Lehrerin ist, sie macht immer ein bisschen hin und her. Also eventuell in ein paar Jahren können sie sich vorstellen, dass sie wieder zurückkommen. Der Älteste, ja, eventuell, wenn er vielleicht selber eine Firma auftut. Das ist aber auch noch vorläufig in der Luft. Und die Kleinen sicher nicht.
Die New Highlander von Guarda. Ihre Geschichte zeigt, sie haben das Dorf während ein paar Jahren belebt. Die Abwanderung haben sie aber nicht gestoppt. Dazu sagt die junge Unternehmerin, die wir ganz am Anfang dieser Sendung kennengelernt haben, stellvertretend für andere neue Bergler, sie sei ja auch nicht als Entwicklungshelferin für das Berggebiet nach Bergün gezogen, sondern ganz einfach zum Neues ausprobieren, zum anders leben, dort, wo die Natur gerade vor der eigenen Haustür anfängt.
Die Ruhe, die tut auch gut. Es ist Wahnsinn, aber man hört einfach nichts. Wenn man abends schlafen will, man kann Fenster aufmachen und das ist kein Lärm mehr. Je nachdem, wo man schläft, vielleicht das Bach huscht, sonst ist es nichts mehr. Oder einfach am Abend das Wild zum sehen. Das, vielleicht braucht es einfach mal immer wieder jemanden, der kommt und sagt, ey, das schlummert Potenzial, das ist wirklich etwas Tolles und etwas Wertvolles. Vielleicht verliert man einfach manchmal einen Blick, was ist wertvoll in der aktuellen Zeit, wenn man einfach lange an einem Ort ist.
SRF 1 Doppelpunkt
München.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.